Vielen Dank für dieses Lied. Es ist wahr, was würden wir ohne diese Liebe Gottes tun? Auch sogar du, der vielleicht Gott nicht kennst, noch nie damit auseinandergesetzt hast, du lebst von dieser Liebe und merkst es nur einfach nicht. Dass du heute Morgen schon aufgestanden bist und die Sonne so scheint und so wunderbares Wetter ist und du gesund aus dem Bett steigst, hast ein tolles Frühstück auf dem Tisch und so weiter. Das ist alles Liebe und Barmherzigkeit und die Gnade unseres Gottes. Vielleicht siehst du das nur noch nicht. Aber darum geht es ja heute nicht in der Predigt. Ich bin an dieser Stelle auch sehr, sehr dankbar für die Vorlage, die mir gegeben wurde durch viele Impulse. Wir werden das mitten in der Predigt jetzt, denke ich mal, merken, dass das alles miteinander so gewaltig verbunden ist. Und das ist so schön, finde ich. Ja. So, manch einer hat vielleicht auf der Homepage gesehen, was für eine Predigt heute kommt, wie sie heißt zumindest. Und so manch einer hat sich vielleicht eine Frage gestellt, was ist das für ein komisches Bild da hinten, nicht? Nun, ich dachte vielleicht, fangen wir auch damit an. Aber irgendwie zeigt das jetzt nicht an. Wo ist das denn? Merkwürdig. Naja, das ist aber schade jetzt. Heute Morgen habe ich das nur noch da drauf gepackt. Aber scheinbar hat sich das nicht abgespeichert. Keine Ahnung, habe es noch gespeichert? Naja, aber wir können es ja erinnern. Wer kann sich daran erinnern, was für ein Bild da war? Gut, einer und der andere ist da. Ja, okay. Da waren 4 Küken, nicht? 4 Küken. Und waren die alle gleich? Bis auf eins. Was war der Unterschied zwischen den allen, zwischen diesem einen und den anderen? Kinder kann ich ja heute nicht fragen. Wenn das Bild da wäre, würde ich die Kinder fragen heute. Ah, der Erwachsene. Was war der Unterschied zwischen diesen 4? Oder zwischen diesem einen und den anderen 3? Ja, bitte.
Das zweite von links, das war lebendig, das war echt, während die anderen nur Plüschtiere waren.
Ha, sehr gut. Gut aufgepasst. Genau, die anderen waren Plüschtiere. Mit denen kannst du machen, was du willst. Die werden auch alles mitmachen, was wir wollen. Ein lebendiges. Nein, das benimmt sich ganz anders. Das piepst von sich. Das läuft hin, wo es hin will. Und so weiter. Genau. Und so heißt heute auch unser Thema Christ oder Jünger. Da haben wir es ja, das Bild. Ah, das haben die Brüder jetzt ganz schnell eingeblendet. Wunderbar. Ja. Gut. Christ oder Jünger. Ich habe mal eine Umfrage gefunden, und die habe ich im Internet gefunden, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Und die Umfrage hat stattgefunden zwischen und den Christen. Nun, Christ und Christ ist ja auch noch ein sehr großer Unterschied, das wissen wir ja auch. Wir wollen heute nicht über Scheinchristen, über Namenschristen sprechen. Wir wollten heute im Visier nehmen nur Christen, die wiedergeboren sind, die wirklich eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben und gehören zu den Kindern Gottes, diese Christen. Und diese Christen, meine ich jetzt, ist das Gleiche, sind die auch gleichzeitig Jünger oder nicht? Also lassen wir erstmal die Schein und die sie alle heißen Christen so, die lassen wir mal erstmal beiseite. Und unter diesen wiedergeborenen Christen hat man eine Umfrage gemacht. Und Folgendes hat sich da herauskristallisiert. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, da ist es ja. So. Ich weiß es nicht, wie viele Leute man befragt hat, aber dieses hat sich herausgestellt, dass von diesen wiedergeborenen Christen sind 20%, die beten nie. Kann man sich sowas vorstellen? 25% lesen nie die Bibel. 30% gehen nie zur Gemeinde. 40% unterstützen das Werk des Herrn durch keine Gaben. 50% besuchen niemals die Sonntagsschule für Erwachsene. Ja, heute würden wir sagen, keine Hauskreise vielleicht oder so. Die kommen nur dann am Sonntagmorgen zum Gottesdienst. 60% gehen nie zu einem Abendgottesdienst. Wir kennen das noch aus früher. Das gab immer 2 Gottesdienste am Sonntag. Und bei den brennenden Christen, die gingen sowieso gar nicht auseinander am Sonntag vielleicht, ne? Bei anderen Ländern, die waren froh, dass sie immer zusammen waren und so weiter. Gut, bei den zwei Gottesdiensten besuchten schon mal 60% nie Abendgottesdienste. 70% geben nie Geld für die Mission. 80% besuchen nie ein Gebetstreffen. 90% haben nie eine Familienandacht. Ist schon erschreckend. Und 95% gewinnen niemals jemanden für Christus. Und 99% leiten niemals einen anderen in die Jüngerschaft an. Das bedeutet, dass nur ein Christ von 100 einen Jünger macht. Lass mal ein bisschen absacken. Wir wollen uns heute einen Text lesen, einen bisschen längeren Text, aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 8, Abvers 18. Den 75%, der die Bibel lesen, die wissen, worum es da geht. Matthäus 8. Als aber Jesus die große Volksmengen um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, seiner Jünger heißt nicht, dass das einer von seinen 12 war. Jesus hat noch viele, viele andere Jünger gehabt und so. Dieses ist definitiv einer nicht von seinen 12. Und sagt zu ihm: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und er trat in das Schiff und siehe, seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergesener kam, liefen ihm zwei Besessenen entgegen. Die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, so dass niemand auf jener Straße wandeln konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen batten ihm und sprachen: Wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in diese Schweine zu fahren. Und er sprach zu ihnen: Geht hin. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, was mit den Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt kam heraus, Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Der Text begann hier: Als Jesus aber die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Ich weiß nicht, ob ihr nachdenkt. Also mich hat es stutzig gemacht bei der Vorbereitung. Ich dachte: Was? Jesus? Jetzt ist ja gerade die Gelegenheit zu predigen. Die Vorarbeit ist geleistet. So viele sind von dir geheilt worden. Das war ein sehr, sehr aufregender Abend. Jesus war ja gerade beim Petrus im Haus, heilt seine Schwiegermutter und die Leute kriegen Wind davon, Jesus ist in der Stadt und da kommen sie an. Mit allen Kranken und Besessenen und da steht geschrieben, Jesus heilte sie alle. Was muss das für ein Abend gewesen sein? Das muss man sich ja mal vorstellen. Der Boden ist gelockert, würden wir sagen. Jetzt nur noch den Samen reinwerfen, zurufen und schon bekehren sich die Menschen und folgen dir nach, Jesus. Das ist doch so schön. Ach, ich denke an diese vielen Evangelisationen, als ich mitgemacht habe in meinem Leben. Und das war da immer ganz normal, dass erstmal ein Vorprogramm gemacht wurde. Da wurden Lieder gesungen, Gedichte erzählt, wurde etwas gemacht. Und bis dann eben zum Schluss der Prediger hervorkam, der Evangelist, und hat dann gepredigt. Und zum Schluss kamen dann Leute. Und man hat immer davon gesprochen, wie wichtig es ist, so einen Boden vorzubereiten. Ja, und jetzt, Jesus, hast du die beste Voraussetzung. Du hast so vielen Menschen geholfen, und das waren nicht nur Worte, in der Tat, die Leute wurden alle gesund und gingen nach Hause. Na, wann gibt es dann jetzt noch eine bessere Gelegenheit, diesen Menschen vom Reich Gottes zu erzählen? Das ist doch dein Ziel. Dann tu das doch jetzt. Nichts da. Der fährt einfach weg. Können wir es verstehen? Da findet sich doch einer, der ihm folgen möchte. Da steht einer auf, kommt nach vorne und sagt, Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Ist doch noch einer, der es ernst meint, der hat es verstanden. Jesus hat gar nicht gerufen und er geht von alleine. Können wir uns das vorstellen? Das ist doch echt, nicht wahr? Es hat ihn berührt, würden wir sagen. Und dann noch ein Schriftgelehrter. Ein Mensch, der sich auskennt in den Schriften, der hat studiert lange Zeit. Und bei uns rat hat es sofort. Die Schriftgelehrten, die waren nicht so gut zu sprechen auf Jesus damals. Und jetzt kommt so ein Schriftgelehrter. Das heißt doch ganz klar, der wird jetzt seinen Job oder seine ganze Perspektive, seine Karriere, die er aufgebaut hat, überhaupt ein Schriftgelehrter zu werden, musst du jahrelang studieren, die Tora, du musst so viel Wissen haben, bis du überhaupt in diese Kaste, in diese Schicht der Schriftgelehrten hineinkommst und jetzt hängt da alles an den Nagel. Der hat es begriffen. Und dann auch diese Aussage, ich gehe dir nach, ich folge dir, wo du hingehst. Ist das nicht riskant? Überleg doch mal gut, Jesus ist nicht so lange hier auf der Oberfläche. Ja gut, er macht viele Wunder und so, gab es noch nie so einen, aber wer weiß, wie es ausgehen wird, wäre es vielleicht ratsam, noch ein bisschen zu warten. Und dann, wohin du gehst, egal wohin. Na, eigentlich sollte man jetzt hier richtig so sich freuen und Jesus müsste jetzt jubeln, da hat einer verstanden. Und was ist? Jesu Reaktion ist ganz anders. Er sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester. Der Menschensohn hat aber gar keinen Platz, gar keine Möglichkeit, überhaupt seinen Kopf hinzulegen. Er hat nichts, der besitzt einfach nichts. Was war sein Problem? Und Jesus trifft ins Schwarze. Das war diese Bequemlichkeit. Sein schönes Leben, was er hatte. Jesus kennt die Herzen der Menschen. Er war nicht bereit, sein Haus vielleicht, seine Familie, sein schönes Leben, was er so schön geordnet hat bis jetzt, das zu verlassen. Jesus wollte sagen, wenn du mir folgst, dann ist das dein Problem. Das wird dir immer wieder im Weg stehen, wenn du das nicht weglässt. Da ist es ja ein Problem, dass man jetzt ein Haus hat in der Nachfolge, ein Auto hat, vieles besitzt Nein, darum ging es hier überhaupt nicht. Jesus wollte ihm sagen, du hast die Prioritäten vertauscht. Ich stehe bei dir in Wirklichkeit hinten dran. Und das, wo dein Problem ist, steht vorne. Und das muss umgedreht werden. Anders funktioniert es nicht. Aber ein anderer kommt. Und das ist noch krasser. Jesus sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Der sagt, ich möchte meinen Vater beerdigen. Lass das doch erstmal machen und dann folge ich dir nach. Und Jesus sagt ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist schon brutal, nicht? Aber ist wirklich Jesus so brutal und herzlos, dass er sogar etwas gegen eine ordentliche Beerdigung eines nahen Menschen hat? Oder gegen einen Abschied mit den Lieben zu Hause etwas hat? Doch nicht? Nein, das stimmt gar nicht. Denken wir nur an den Lazarus. Als er gestorben war, wir kennen ja diese Geschichte. Jesus war nicht dabei, als er krank war und starb. Der bekommt diese Nachricht. Und als er dann dahin geht, der braucht nicht gerade mal so eine Stunde, der war nicht in der Nähe, die mussten ein paar Tage gehen, bis sie dann da in Bethanien wieder angekommen waren. Ihm war das eine Herzenssache, dem war das nicht egal. Er nimmt diese Strapazen und diesen Weg auf sich und er kommt dahin. Und das nimmt ihn so richtig mit, er weint sogar mit denen. Er sieht diese ganze Trauer, diesen Schmerz, den die Leute alle empfinden. Einen lieben Menschen verloren. Also wir merken das Denken Jesu und sein Handeln. Also dann kann es doch nicht sein, dass er jetzt hier ihm jetzt verwehrt hat, seinen Vater zu begraben. Nein, das Problem lag viel tiefer, denn sein Vater war nämlich noch gar nicht tot. Übrigens, die Juden, die beerdigen ihre Toten am demselben Tag, bis heute, auch hier in Deutschland. Die warten nicht 3-4 Tage, bis dann da irgendwann mal alles erledigt ist und so. Das wird am selben Tag mit ihm beerdigt. Was macht denn er hier bei dieser Veranstaltung, bei der Großen, wenn sein Vater da gerade gestorben ist? Das kann nicht passen. Und da steht ganz klar, dass dieser Vater noch gar nicht gestorben war und der Gedanke war, mein Vater ist kränklich, vielleicht alt, wie auch immer, aber das gehört sich so. Doch im Klartext war das, ich muss ja meinen Vater pflegen und sogar ist das ja im Gesetz sogar verankert, dass man die Kinder müssen sich kümmern um ihre Eltern und das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Das Problem war genau das gleiche wie bei dem Schriftgelehrten. Dem war sein Vater viel wichtiger als die Nachfolge Jesu. Und das funktioniert bei Jesus nicht. Hat nichts mit der Liebe zu unseren Eltern, zu unseren Verwandten, unseren Familien zu tun. Nein. Und doch sagt Jesus, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ist hart. Aber es ist so. Jesus will, und es bleibt dabei, die höchste und die erste Priorität. Alles andere müsste nach hinten geschoben werden. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch zufallen. Merken wir, er sagt nicht, das wird dann alles untergehen. Hauptsache, ihr läuft mir nach. Nein, ich werde dafür sorgen. Aber die Prioritäten müsst ihr setzen. Das ist wichtig, dass in eurem Herzen, in eurem Handeln, ich als erstes im Leben stehe. Da stellt sich bei mir die Frage, wie viel Kraft, Zeit, Energie, Geld investieren wir in unsere Familien? Natürlich sage ich das selber immer wieder und so manch einer denkt von euch so und das ist auch richtig, dass gesunde Familien sind, ist eine gesunde Gemeinde. Völlig in Ordnung. Doch ist nicht oft da die Gefahr, dass man durch so viel Investition in die Gesundheit, so gesagt, ja, der Familie, letztendlich eine geistliche Krankheit sich reinschleppt. Man meint es gut. Und in Wirklichkeit geht alles nach hinten los. Dass dann irgendwann mal bei den Kindern eine Entfremdung von Gott und der Gemeinde geschieht. Und dann stellt man sich Fragen, was hat man falsch gemacht? Man hat ja so viel in die Kinder investiert. Man hat alles für die Kinder gegeben. Mein ganzes Geld, mein Besitztum, ich habe alles einfach investiert. Meinen ganzen Urlaub, meine Zeit, meine ganze Energie habe ich da reingestellt. Genau deshalb ist es passiert. Weil man die Energie als allererstes auf den Herrn setzen sollte. Alles andere würde er geben. Nein, Jesus hat ja nichts gegen irgendeinen Urlaub. Und dass man für die Kinder da ist, natürlich ist das nur noch gesund und normal. Aber was haben wir da gesehen? 90% haben nie eine Familienandacht. Und da stellt sich die Frage, wenn ich so viel für meine Familie und Kinder investiere, wie verbringe ich meine Zeit mit den Kindern? Setze ich auch in der Familie die Priorität des Herrn Jesus als erstes? Oder beschäftige ich mich mit allem möglichen Klimbim? Aber ich mache es ja für die Familie. Und er trat in das Schiff. Und seine Jünger folgten ihm nach. Es liegt ganz klar auf der Hand, dass diese beide, der Schiffgelehrte und der andere Jünger, die blieben am Ufer. Und da habe ich auch gedacht, wie würden wir heute reagieren, wenn jemand bei uns in die Gemeinde stoßt? Würde nach vorne kommen und sagen, ich möchte Jesus folgen jetzt und möchte mich bekehren, für Jesus entscheiden. Geht uns das nicht oft so, dass wir dann solche Menschen irgendwo wie rohe Eier behandeln? Und haben Angst, irgendwie zu viel ihm zu sagen? Haben Angst, ihm ganz klar auf eine wunde Stelle in seinem Leben hinzuweisen? Ach ja, der ist ja noch ein Kleinkind, ein Baby im Glauben, deshalb können wir das jetzt ihm noch nicht sagen. Natürlich, ich denke genauso. Viele Dinge lernt der Mensch mit der Zeit. Und doch gibt es bestimmte Dinge, wo Gott ganz klar sagt, pass auf, so passt das nicht. Und wir bekommen mit der Angst zu tun. Nein, wir wollen den so tragen, wie er ist, und dann tragen wir ihn. Über Jahre. Und haben Angst, dass er wegläuft von uns. Und denken oft nicht daran, der ist noch gar nicht vielleicht da gewesen. Immer so schön ganz nah dran, wie der Jünger da. Aber lass mich erst mal den beerdigen, mein Vater. Oder, das kann ich noch nicht lassen. Das, ja, das ist ja normal. Ja schon, wer ist vollkommen? Ihr Lieben, Jesus geht hier ganz knallhart. Es geht um Nachfolge. Es geht hier um Jünger. Es geht nicht um Christen. Ein Christ zu werden oder Namenschrist oder so, das ist absolut kein Problem. Es geht um Jünger und um den Unterschied. Bist du ein Christ oder bist du ein Jünger, ein Nachfolger Jesu? Es geht ums Eingemachte. Und Jesus geht da ganz knallhart durch. Der braucht nicht diese ganze große Menge. Er hat sie gesehen, diese große Menge. Er hat ihre Gedanken gesehen, die waren alle voller Euphorie. Wow, was Gott alles macht, was für eine Show ist das jetzt heute Abend gewesen. Wir wollen noch mehr sehen, noch mehr sehen. Und so ging das die ganze 3 Jahre. Und als es ums Eingemachte ging, selbst die eigenen Jünger sind von ihm weggelaufen. Und die ganze Meute, diese ganzen Männer und Frauen, die ihm nachgelaufen sind, gesund geworden sind, die schrien alle, kreuzige ihn. Da kommt es drauf an. Ihr Lieben, es geht um Nachfolge. Es geht um ein Jünger. Seine Jünger folgten ihm. Die traten ins Boot. Nun, wie muss es ihnen ergangen sein? Voller Elan, guter Hoffnung, vielleicht sogar ein bisschen stolz gegenüber den anderen, die am Ufer geblieben sind, nicht wahr? Auch diesen beiden gegenüber. Wir sind doch besser ein bisschen vielleicht. Einmal haben sie sogar gefragt, Meister, wir haben ja alles verlassen. Was wird uns dafür? Na, mit so einem Meister, der alles kann, unterwegs zu sein, es ist doch ein starkes Stück, nicht wahr? Und da kam auch schon die erste Prüfung. Ah, vielen Dank für die Geschichte von den Kindern, von diesem Sturm da und so. Ne? Solche Zeiten dann kommen, wo man wirklich auf der Probe steht, was passiert zwischen Leben und Tod. Und jetzt kommt diese starke Prüfung. Vers 24, und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Das war natürlich kein so ein Ozeandampfer, ja. Das war ein Boot, würden wir heute sagen. Und dieser See Genezareth war auch kein großer See, aber der ist bekannt dafür. Der ist ganz, ganz tückisch, dieser See. Der ist zwischen den Bergen und so. Und da kann ganz abrupt kann da ein Sturm auftreten, der kann ganz heftig sein. Und so ein Boot der damaligen Zeit, ein Fischerboot wahrscheinlich, wie groß die auch war, kann schon mal sogar kentern. Und so war das auch jetzt hier. Und seine Jünger traten zu ihm, sie bekamen mit der Angst zu tun, weckten ihn und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Der Sturm wird so heftig, dass sogar dieser erfahrene Fischer, das waren erfahrene Fischer, jahrelang, mit der Angst und Hoffnungslosigkeit zu tun bekommen. Ganz bestimmt haben sie Jesus nicht sofort wecken wollen. Gehe ich mir davon aus, sie haben versucht, mit aller ihrer Kraft, denn so manch einen Sturm haben sie ja schon erlebt, und ihrer Kunst, das irgendwie doch hinzukriegen. Doch mussten sie bald feststellen, dass sie so etwas noch nie erlebt haben. Dem waren sie nicht gewachsen. Ich glaube nicht, dass das hier einfach so ein Zufall war, dass dieser Sturm kam. War das vielleicht eine Lektion? Davon hatte ja Jesus davor, vor dieser Geschichte, müssen wir jetzt einmal ein bisschen zurückgreifen, was an dem Tag noch davor passiert ist. Ich habe ja nur gesagt, dass Jesus zu dem Petrus eingegangen ist und nachher kam ja diese große Heilung. Aber davor am Tag war noch eine interessante Begebenheit geschehen. Da kommt ein Hauptmann, ein Heide, kein Israelit, oder schickt seine Leute, weil sein Knecht zu Hause krank ist. Und bittet Jesus zu kommen, um diesen Knecht zu heilen. Jesus geht sofort hin, der kommt aber nicht bis zum Haus. Da schickt er die anderen, seine Freunde, und sagt, müh dich nicht darum, zu mir nach Hause zu kommen. Ich bin's nicht würdig. Sag nur ein Wort und dann ist er gesund. Und Jesus staunt über diesen Glauben und sagt, wow. Also so ein Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Was mussten die Jünger gedacht haben und die Leute drumherum? Was meint ihr? Na, jetzt hast du es aber ein bisschen übertrieben. Das kann es doch nicht sein. Wir haben das Gesetz, wir haben Mose, wir studieren, wir glauben fest an Gott. Wir haben so einen Weg hinter uns, viele Niederlagen und endlich mal wir haben unsere Synagoge, unseren Tempel und alles läuft und so weiter. Jetzt sprichst du, dass du in Israel keinen Glauben gefunden hast, so einen wie diese von diesem Heiden? Ich kann mir gut vorstellen, dass sogar auch die Jünger da gezweifelt haben und sich Gedanken gemacht haben, Jesus, jetzt hast du es aber zu weit gegriffen. So. Und was passiert hier, als dieser Sturm kommt? Jetzt wird ihr Glaube geprüft. Jetzt gucken wir mal, wie viel Glauben ihr habt. Könnt ihr wirklich so wie der Hauptmann da sagen, du brauchst nicht zu mir nach Hause, sag bloß ein Wort und dann ist es okay. Könnt ihr jetzt sagen, unser Meister schläft, kein Problem, diese Wellen und so weiter, das wird wieder runtergehen. Wir haben den Meister bei uns. Pustekuchen. Die kriegen so mit einer Angst zu tun, dass sie ihn wecken. Und Jesus steht auf und sagt, was sagt er? Kleingläubige. Denn so einen großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, wie von dem Hauptmann. Merkt ihr das jetzt? Nein, er hat ihnen das nicht so gesagt. Aber war das nicht eine Lektion? Herr, rette uns, wir kommen um. Kommt euch das nicht hier komisch vor, diese Frage oder diese Aussage der Jünger? Wir, meinen die Jünger alle im Boot? Auch Jesus? Wo ist überhaupt die Logik? Wenn sie daran glauben, dass er sie retten kann und retten wird, wieso haben sie dann so eine Angst? Wenn sie aber nicht glauben, warum wecken sie ihn und bitten um Hilfe? Als ich mir so viele Gedanken darüber gemacht hatte, musste ich feststellen, genauso geht es uns. Mir persönlich. Ist das nicht so, dass genau in solchen Situationen kristallisiert sich das heraus, ob wir dann wahre Jünger sind oder nicht? Oder nur Christen heißen? Ihr Lieben, ein echter Jünger nimmt die Herausforderungen, die Jesus ihm zumutet, auf sich. Ja? Auch er hat oft Angst. Und ist sogar verzweifelt und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es kommt ihm manchmal vor, dass Jesus schläft. Auch ein Jünger schreit dann zu Gott: Rette mich, ich komme um. Und es bleibt still und es kommt keine Antwort. Geht das euch auch nicht so oft? Und doch, ein echter Jünger schmeißt nie das Handtuch. Er läuft nicht davon. Er gibt einfach nicht auf. Er kapituliert nicht, sondern wartet und wartet. Denn in der Tiefe des Herzens weiß er, dass Gott da ist, selbst wenn er in dem Sinn schläft bzw. schweigt. Hat Jesus wirklich da geschlafen? Einer schüttelt, der andere. Ja, hat er dann oder nicht? Einer sagt ja und ihr habt beide recht. Er hat geschlafen. Als ein Mensch hat er geschlafen und fest geschlafen. Also bei so einem Sturm, da muss man schon fest schlafen. Er hat geschlafen. Aber als Gott hat er nie geschlafen. Nein, es steht geschrieben, ganz klar, dass unser Gott, der schläft, noch schlummert nicht. Wir können das schlecht verstehen, ich weiß, aber er kommt nie zu spät, unser Gott. Er ist da. Aber als Mensch hat er da geschlafen, doch. Das nächste Bild sehen wir hier, dass Jesus diese Prüfung ihres Glaubens im Boot vornimmt. Das war mir auch auf einmal wichtig. Die hatten keine andere Wahl. Wo sollten sie denn hin? Über Bord springen? Das wäre der sichere Tod. Das war das einzig Richtige, dass sie da in diesem Boot drin blieben, und zwar da, wo Jesus auch war. In einer anderen Situation, wie ihr, denke ich mal, kennen sie auch, wo Jesus mal eine ganz harte Rede hatte, ich will jetzt nicht eingehen, was das alles war, und dann gingen viele Jünger von ihm weg. Er hatte ja 70 noch und waren auch noch andere, die nicht erwähnt wären, Jüngerinnen hatte, viele Frauen folgten ihm, ja. Das können wir nie so feststellen, wie viele Jünger er hatte. Und da sind sehr viele weggegangen nach so einer harten Rede. Jesus war hart und doch war er ein sehr, sehr liebender Gott. Und dann wendet er sich an seine 12 Jünger und sagt, wollt ihr auch gehen? Die hatten die Wahl, damals das Boot zu verlassen, so gesagt. Die waren nicht so gebunden wie jetzt hier. Die konnten gehen, wie alle anderen auch. Aber die haben sich damals entschieden. Haben gesagt, nein, wohin sollen wir gehen? Sagt Petrus, du hast Worte des ewigen Lebens. Prüfung bestanden. Hier war es härter, die Prüfung. Hier konnten sie nirgendwo hin. Und wie oft nimmt Gott uns in einen Mangel? Wie oft nimmt Gott uns in einen Kessel? Er drückt uns, er presst uns. Und wir können nirgendwo hin. Wir sehen keinen Ausweg. Davon zu laufen ist der sichere Tod. Etwas zu unternehmen, weiß ich auch nicht was. Und Gott schaut zu. Und will nur eins, dass wir abwarten und auf ihn hoffen. Ein Christ gegenüber dem Jünger sucht immer einen leichteren, einen bequemen Weg. Er glaubt, solange es nicht zu brenzlig wird. Er setzt sich niemals in so ein Boot rein. Da setzt sich nur ein Jünger rein. Er überlegt sich das zweimal und vergewissert sich, ob im Boot genug Rettungsboote und Schwimmringe da sind. Sollten solche Christen jetzt aufs Missionsfeld gehen, da würden sie unbedingt ein bequemes Auto haben wollen, gute Schlafangelegenheiten, am besten ein Hotel irgendwo, wo sie dann eben übernachten könnten. Zelt, oh nein. Genug Kleider, immer ein schönes, leckeres Essen. Das sind Christen. Ein Jünger, der fragt das Ganze nicht, weil da ist, steht bei ihm gar nicht zur Debatte. Wie es kommt, so kommt's. Bei einem Jünger ist nur eins, höchste Priorität, Jesus, und was will Jesus? Und Jesus will, dass du jetzt auf dem Missionsfeld Menschen rettest. Das ist dein Ziel. Um alles andere werde ich mich kümmern. Ziellos. Und wenn du auch irgendwann mal du irgendwelche Schlangen oder Frösche bekommst zu essen, ziellos. Ein Christ macht sowas nie. Nun, das Warten und das Schreien wurde belohnt. Vers 26, bin ich wieder ein bisschen zu schnell. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Kann man sich vorstellen, ne? Jesus, der alles in der Hand hält, der hat ja alles geschaffen zu seiner Zeit. Den Wind und den Meer, alles gehorcht ihm. Er spricht nur ein Wort und da muss ihm alles gehorchen. Das ist absolut kein Problem. Er sagt nur ein Wort und auf einmal hört man nur noch kaum das Plätschern am Rand des Bootes. Wow. Und sie verwundern sich. Jesus tadelt zwar die Jünger. Ja, das tut er auch. Er weist mit dem Finger immer auf unsere Wundestelle und sagt, du, das ist da nicht ganz korrekt gewesen. Aber sofort kommt auch der andere, das macht nichts. Komm, wir fahren weiter. Alles gut? Was wirst du noch lernen? Aber er sagt ihm das. Gut, die eine Prüfung halbwegs bestanden. Zwar kleingläubiger, aber besser als gar kein Glaube. Nun begeben sie sich auf ein gefährliches Pflaster. Die docken an dem anderen Ufer an. Ich kann mir vorstellen, was da passierte. Die Bibel beschreibt es, wir haben es gelesen, ich möchte das nicht nochmal lesen. Da kommen zwei Besessenen aus den Gräbern, das war ihre Wohnstätte, kommen hervor. Die Stelle ist so gefährlich, dass aus der Stadt überhaupt keiner wagt, sich dahin zu gehen. Diese zwei Besessenen, die haben alles da im Schach gehalten. Die waren besessen mit Tausenden von Dämonen. Und diese Dämonen, die haben so eine wahnsinnige Kraft. Da steht geschrieben, keine Stricke, Ketten konnten sie nicht halten, die haben sie zerrissen. Und wenn dann so einer hervorkommt, seine Stimme ist auch nicht unbedingt sanft, und er losbrüllt, wie aus der Tiefe, aus der Hölle. Und wenn so einer anfängt, dann mit dem Kopf irgendwo an einen Felsen zu schlagen, dass das Blut spritzt, aber der geht nicht kaputt. Wir können uns das gar nicht ausmalen, was diese Besessenen von sich gaben. Und ich kann mir gut vorstellen, als die dann rauskamen, Jesus steht hier und die Jünger sehen dieses Bild, dass sie sich alle dann hinter ihm schön versteckt haben und so weiter, dass ihnen unheimlich wurde. Ich würde es wahrscheinlich auch machen. Und das ist die nächste Lektion, was die jetzt lernen sollten. Jetzt wird klar, warum die beiden da nicht mitfahren konnten. Denn das war nicht jetzt eine Lektion für Christen und für Nachläufer, für diese euphorische Mitläufer. Aber in seinen Jüngern hat er dieses gesehen, diesen wachsenden Glauben. Er war zwar noch klein, aber er wächst. Und jetzt waren sie auch schon mal gewachsen, diese Lektion zu lernen. Denn dieses, was sie jetzt sehen werden, sollten die Jünger in Zukunft selber in Jesu Namen tun. Denn sie wurden ja später, kurz Zeit später, in die ganze Welt hinausgesandt. Und Jesus hat zu ihnen nachher gesagt, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden und so weiter. Als Jesus sie hinausgesandt hat und er hat ihnen gesagt, ihr werdet die Macht haben, auf böse Dämonen, auf böse Geister zu treten. Und jetzt sollten sie dieses lernen und sehen, wie Jesus seine Vollmacht zeigt, die er ihnen später geben wird. Und nicht nur die. Warum ich das Ganze sage? Ihr Lieben, wir leben heute nach wie vor wie damals in dieser dämonisierten Welt. Und diese Dämonen, wage ich mal ganz klar jetzt zu sagen, die kommen immer mehr zum Vorschein dieser vielen Menschen, die uns umgeben. Und man muss hier blind sein, um das nicht zu sehen. Wer soll diese Menschen von diesen Dämonen befreien? Die Jünger sind schon lange in der Ewigkeit. Die 12. Aber hier steht ja ganz klar, in Markus 16, Kapitel Vers 17, lesen wir diese Zeichen, die werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Die gläubig geworden sind nach dem Wort der Apostel, die weitergegeben wurde. Meine Frage ist, bist du ein Jünger? Oder denkst du genauso wie eine Schwester, vor kurzem haben wir auch darüber gesprochen und sie zu mir gesagt hat, wo wir über die Austreibung der Geister gesprochen haben, sagt sie, oh, nee, da habe ich aber Angst davon, da packe ich meine Finger, da lasse ich meine Finger von. Das ist eine besondere Gabe besonderer Brüder, die das dann machen. Und dann müssen da bestimmt gefastet werden lange und da muss viel gebetet werden und dann muss es bestimmt ablaufen, dass die Dämonen den auch verlassen und so weiter. Nichts gegen diese ganzen Dinge. Aber man hat das mittlerweile so kompliziert gemacht. Und wenn man dann fragt, dass sogar viele Brüder sich davor fürchten. Ihr Lieben, Gott hat uns den Geist der Furcht weggenommen. Er hat uns mit dieser Vollmacht ausgestattet, aber nicht alle, nur die Jünger. Christen nicht. Christen haben Angst. Die fliehen von solchen Situationen. Die wollen damit nichts zu tun haben. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach zu ihnen, geh hin. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stützte sich in Abhang hinunter in den See und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündigten alles, auch was mit dem Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt kam heraus, Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Interessant ist es, dass die Dämonen Jesus sofort erkannt haben. Haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht? Die haben sofort gewusst, dass es ein Sohn Gottes ist. Die Menschen nicht, die Dämonen ja. Warum? Sie fürchteten sich vor ihm und wissen auch, was für ein Ende sie erwartet. Und dass es noch nicht an der Zeit war. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, können wir noch eine extra Predigt halten. Das ist heute nicht dran. Nur zum Schluss, ganz kurz, was nach dieser Situation passiert war. Meine Frage ist, warum hat Jesus erlaubt, den Dämonen in diese Schweineherde zu kommen oder zu fliehen? Was haben die armen Schweine damit zu tun? Das sind ganz normale Tiere. Jesus wusste ja, dass die jetzt vom Abgrund sich runterstürzen werden und alle umkommen werden. Und obendrein, Jesus, überleg doch mal, was du da gerade machst. Für so manch einen in der Stadt ist es ja gerade vielleicht ihre Existenz gewesen, du hast sie total zerstört jetzt gerade. Einer und der andere hat gerade darauf, der ernährt seine Familie und kommt vielleicht kaum noch über die Runde. Und ein der andere denkt, naja, das waren unreine Tiere und so weiter, im Volk Israel war das verboten, die zu essen und so weiter, das hat jetzt damit absolut nichts zu tun. Das war ein heidnisches Volk auf der anderen Seite. Das waren keine Israeliten da. Und die haben ganz normale Schweine gehabt, wie auch wir heute in unserem westlichen Land. Hat absolut nichts damit zu tun. Aber die Frage, Herr, warum machst du das? Und ich bin nur zu einer einzigen Antwort gekommen. Nur, damit diese Menschen in der Stadt Prioritäten setzen und endlich mal verstehen, was geht hier vor und wer ist jetzt hier gekommen. Jesus hat sein einziges Ziel gehabt, diese Menschen zu retten und nicht die Schweine. Jesus geht um die Menschenseelen. Sie haben ihm erzählt, den Leuten, was mit den Besessenen passiert ist. Und so manch einer hat sich bestimmt gewundert, das kann es doch nicht sein. Wir ertragen diese Besessenen schon jahrelang hier, haben schreckliche Furcht, dahin zu gehen. Wir halten so einen großen Abstand, unsere Kinder alle schützen wir davor. Ja, wir haben sogar Angst eines Tages, man weiß ja nie, was mit diesen Bescheuerten passiert. Morgen kommen sie in die Stadt. Was können die alles anrichten mit unseren Kindern und mit uns? Aber das haben sie alles in Kauf genommen, merken wir, als sie herauskamen und gesehen haben, das Ganze, ja, das ist wirklich ein großes Wunder. Wir sind eigentlich von den beiden befreit jetzt und so weiter. Aber unsere Schweine. Nee, so geht nicht. Und jetzt kommt das Schlimmste, sie schieben Jesus ab. Und hier lernten die Jünger auch wieder eine ganz gewaltige Lektion. Und Jesus wollte ihnen zeigen jetzt, wenn ihr eines Tages in die Welt hinausgeht, meinen Auftrag zu erfüllen, ihr werdet auf Ablehnung stoßen. Ihr werdet predigen, ihr werdet Zeugnis ablegen. Aber denkt dran, nicht alle, ja sogar ganz wenige werden das annehmen. Die meisten werden euch hassen, die meisten werden euch wegtreiben, die meisten werden auch sagen, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, aber seid nicht entmutigt. Geht weiter. Sagt das den Menschen. Ihr seid meine Zeugen und dafür schicke ich euch in diese Welt. Das ist nicht eure Aufgabe, diese Menschen zu retten. Ich kann sie auch nicht retten. Solange sie stur bleiben und mich ablehnen, kann ich sie auch nicht retten. Ihr auch nicht. Das ist die nächste Lektion, was Jesus ihnen sagen wollte. Und das erleben aber nur Jünger. 95% der Christen gewinnen niemals jemanden für Christus, haben wir gelesen. Fazit: Ein Christ ist noch lange kein Jünger. Aber ein Jünger ist immer ein Christ. Gott segne uns zum Nachdenken oder im Nachdenken. Und ich wünsche mir, wünsche euch allen, wenn ihr euch noch nie so viel Gedanken darüber gemacht habt, dass ihr das mitnehmt und echte Jünger werdet. Damit wir Menschen gewinnen. Damit wir hinausgehen. Und damit wir sein Reich bauen. Morgen ist vielleicht schon vorbei. Jesus kommt bald. Wir beten noch. Stehen wir auf.